Hallo Hanno.
Hallo Ina.
Heute Folge ein bisschen anderer Art und irgendwie vielleicht nicht so witzig wie sonst, aber wir haben ja ein Motto, man muss auch mal eine Meinung haben oder man darf.
Ja.
Finden wir auch weiterhin, aber heute ist halt unsere Meinung so, dass die Lage ernst ist. Wir reden über Gil Oferim, über seinen Sieg zum Dschungelkönig, den er da jetzt irgendwie hingelegt hat und alles, was vorher geschah. Und damit würde ich sagen, los geht's.
Los geht's.
Legal Trash, der Podcast für
Spaß,
Empörung,
auch mal so juristisch beurteilen,
Gossip,
eine kleine Auszeit vom Alltag,
Furore im TV,
Klatsch und Tratsch, aber mit Format,
heikle Skandale,
echt heißer Shit.
Man kann ja mal eine Meinung haben.
Mehr Reality. So, einmal die Hard Facts zum Fall, weil wir einfach immer davon ausgehen, dass vielleicht nicht alle Bescheid wissen. Also Quick Check einfach, Gil Oferim ist Sänger, war Kinderstar schon, war irgendwie in der Bravo zur Love Story, sein Vater schon Sänger. Dann fing er an zu singen, Round and Round, einer seiner ersten Songs und so weiter und so fort. Es ging so vor sich hin, bis es im Oktober 2021 zu einem Skandal kam. Und zwar erstmal war es so, dass er das losgetreten hat, weil er behauptet hat, er sei in einem Leipziger Hotel von einem Angestellten antisemitisch beleidigt worden. Und zwar habe dieser gesagt, stecke deine Kette weg. Das gemeint war die Kette mit dem Davidstern, sonst kannst du hier nicht einchecken.
Ja.
So. Das ist eine, also nachgewiesen ist es eine Lüge. Das war eine Lügengeschichte, die er erzählt und medial bis aufs Äußerste ausgeschlachtet hatte.
Ja.
Indem er wirklich zu jeder Show und überall hat er was gesagt und sich dazu geäußert und hat sich richtig, richtig in den Vordergrund gespielt.
Mhm.
Klar ist, es stimmte nicht. Es war alles erlogen. Das hatte zur Folge, dass der Mitarbeiter eine ganz, ganz schwere Zeit hatte, der da vollkommen zu Unrecht, und daran gibt es keinen Zweifel, vollkommen zu Unrecht beschuldigt worden war. Es kam zu einem Gerichtsverfahren, und zwar nicht gegen den Mitarbeiter, sondern gegen Gil Oferim, was dann letztendlich eingestellt worden ist gegen die Zahlung einer Geldauflage von 10.000 Euro.
Ja.
Voraussetzung, weil mit so einer Einstellung müssen alle Beteiligten einverstanden sein, also der Angeklagte, aber auch das Opfer und auch die Staatsanwaltschaft. Da hatte man eben gesagt, der Gil Oferim möchte sich gerne entschuldigen und ob der Mitarbeiter unter diesen Umständen mit dieser Einstellung einverstanden sei.
Ja.
Das war er. Die Entschuldigung waren dann so drei läppisch vorgelesene Sätze, die Vorwürfe treffen zu.
Ja,
so ungefähr.
Ja,
ne?
Genau.
Also eine richtige Entschuldigung, wie man das erwartet, war es ja nicht. Und dann ebbte erstmal ab, was mal eine Karriere gewesen war, weil keiner wollte ihn mehr haben.
Richtig.
Bis jetzt. Und jetzt hat RTL gedacht, warum nicht mal in Dschungelcamp packen?
Richtig. Den
Gil. Und der Gil hat gedacht, ja, das mache ich mal. Und dann ist er da rein. Und während er drinnen sich um Kopf und Kragen gelabert hat, aber
oder auch nicht gelabert hat,
ja, genau,
um Kopf und Kragen,
und dennoch mit dem Krönchen rausgegangen ist, hat draußen sein Star-Strafverteidiger, Herr Dr. Alexander Stevens, weiß ich nicht,
Dschungel draußen gespielt.
Ja, genau.
Mehr geredet als Gil.
Ja, so. Das ist ein bisschen das, was passiert ist. Also Gil hat drin immer wieder betont, er sei an eine Verschwiegenheitsverpflichtung gebunden, deswegen könne er gar nichts sagen. Aber er hat immer wieder Andeutungen gemacht, das ist auch so richtig in die Stimme, was man damals so ein bisschen rausgefunden hätte. Und Dr. Alexander Stevens hat das immer wieder auch gepusht von außen.
Ja.
Dass man, also im Prinzip wurde es ja noch glaubwürdiger.
Ja.
Dann gab es eine ganz große Antagonistin im Dschungelcamp, die herausgearbeitet wurde. Das war jetzt die jüngste in der Runde, auf die man sich jetzt eingeschossen hatte. Sie müsste jetzt die sein, die Gil stellt. Hat sie selber auch angenommen, die Rolle. Das ist Ariel.
Richtig.
Ariel hat ihn immer wieder angesprochen, kam da aber nicht weiter. Hat jetzt vielleicht dazu geführt, dass er hinterher gewonnen hat, weil tatsächlich in den Kommentarspalten die Leute entrüstet waren. Wie dieses 20-jährige Mädchen, den Gil.
So auf ihn losgehen
so
kann.
So, genau. Und das fand auch RTL, die nämlich nichts klarstellten in dem Ganzen. Also sie stellten während der Sendung nichts klar, danach nicht. Als
sie
der
Dschungelkönig
war, auch nicht. Ganz im Gegensatz, Sonja Zietlow hat dann in dieser Abschlussrunde, die sie da machen, auch nochmal gesagt, also ich weiß nicht, was ihr alle habt.
Mhm.
Ne? Der muss sich doch hier wirklich für nichts entschuldigen. Und der Star wurde schon ganz viele Jahre hier angefragt. Und der ist nicht nur hier drin wegen dem Skandal.
Richtig.
So, das hat uns beide schon die ganze Zeit sehr verblüfft.
Sehr.
Was uns sehr gefreut hat. ist, dass danach Menschen, die viel mehr Reichweite haben als wir beide, dran geblieben sind.
Ja.
Und das eben nicht haben stehen lassen, sondern gesagt haben, das kann doch jetzt aber alles eigentlich nicht wirklich sein, dass es einen juristisch klar aufbereiteten Sachverhalt gibt. Und dann kann ein Gil Ofarim in ein Dschungelcamp gehen und sagen, er habe irgendeine Verschwiegenheitserklärung unterschrieben, die es nicht gibt. Er kann sagen, es habe manipulierte Videos gegeben, was nicht stimmt.
Ja.
Und alles wird so stehen gelassen und er bekommt sogar noch Rückendeckung. Und diese Stimmen lassen glücklicherweise nicht nach.
Gott sei es gepriesen und gepfiffen.
Richtig.
Ja.
Und was aber leider auch nicht nachlässt, doch der Einzige, der nachlässt, ist der Stevens. Weiß ich auch gar nicht. Dem hat es irgendwie die Sprache verschlagen wahrscheinlich, dass auch er ja merken muss.
Dass, ja, von ihm hört man nichts mehr.
Nee, genau. Aber vielleicht hat er langsam eingesehen, dass andere irgendwie immer wieder dagegen gehen. Ich muss dir ganz schnell was sagen zum Stevens. Das ist das Perverseste, was ich jemals gehört habe.
Ja.
Du weißt, dass der Stevens Podcaster ist auch.
Ja,
und
ja,
dass
ja.
der auch so Shows macht, also Live-Auftritte.
Ja, ja, ja,
und der spielt ja auch Klavier und so.
Ja.
Ne? Und er hat mit Konstantin Schreiber ein Format gemacht, weißt du das?
Nein.
Ja, pass auf, jetzt musst du dich anschnallen. Mit Konstantin Schreiber zusammen ein Format gemacht, wo Dr. Alexander Stevens über die von ihm vertretenen Fälle, die bereits gerichtlich erledigt sind, berichtet. Und zwar in der Form, dass Konstantin Schreiber spielt den Staatsanwalt. Ist er ja gar nicht, hat ja auch gar nicht die richtige Akte, er hat ja auch nie ermittelt, aber er spielt den und Dr. Stevens spielt sich selbst und verteidigt. Also als Beispiel, du bist ein verurteilter Straftäter, du sitzt in der Justizvollzugsanstalt und ich komme jetzt und mache darüber eine Show, wie ich dich verteidigt habe, anscheinend ja nicht besonders gut, du bist ja weg, und stelle hinter dem Publikum die Frage, ist er schuldig oder nicht?
Was?
Ja. Ist das nicht pervers? Da drücken Leute auf, ist nicht schuldig und dann, ach, der sitzt im Knast? So, und dann, und jetzt, pass auf, du wirst jetzt noch mehr schreien.
Oh.
Der Konstantin Schreiber steht ja für Tagesschau.
Ja.
Dass die ganze Show beginnt, beziehungsweise begann. Also man hat das Format irgendwann nochmal angepasst anscheinend. Aber es ging los mit dem Tagesschau-Gong. Also die Leute, die da sitzen, denken doch, es ist total
real.
Echt. Ja, genau.
Echt?
Und dann gab es noch Grüße aus dem Tagesschau-Studio à la Konstantin, wir vermissen dich, komm bald zurück.
Nein.
Ist das nicht heftig? Mir lief das eiskalten Rücken runter, als ich das erfahren habe noch vom Stevens. Also das finde ich wirklich, das finde ich ein Ausschlachten von den eigenen Fällen und Mandanten unfassbar. Und ich gefühlt es auch immer so, wenn er merkt, er kommt damit nicht durch, dann hört er ja auch auf. Siehe, Gil, jetzt ist der Rückenwind ja irgendwie weg.
Ja.
Oder keine Ahnung, vielleicht war der Stundensatz auch aufgebraucht. Vielleicht hatte man so ein Kontingent vereinbart. Wir wissen es nicht, ist auch für uns egal.
Er ist zumindest ruhig.
Ja, genau. Immerhin, wer dafür umso mehr spricht,
ist
unser Dschungelkönig.
Ja.
Der bedauerlicherweise kein Interview auslässt und es wird immer schlimmer. Und jetzt gibt es ein kleines Format, über das wir heute reden. Heute ist der Tag übrigens, wo heute Abend das Nachspiel laufen wird.
Ja.
Also das, wir wissen noch nicht, ob da endlich ein Umdenken erfolgt von RTL und man sich vielleicht ein bisschen positioniert.
Ich bin sehr gespannt.
Ja, ich auch.
Ich vermute nicht.
Nee, aber das Letzte, was jetzt offen ist, ist das, was als Dokumentation verkauft wird auf RTL Plus. Steht es ja als Dokumentation. Was dahinter steckt, ist Frauke Ludewig.
Im Interview.
Die ein Interview einfach mit ihm macht. Genau.
Ja.
Und jetzt habe ich ganz viel gesprochen. Das liegt aber auch daran, dass ich jetzt an dich übergebe, denn du bist unser Kommunikationsexperte und du hast dir das Interview mehrfach angeguckt.
Mehrfach.
Ich nur einmal, das hat mich schon genug in Rage gebracht. Du hast dir das für uns alle mehrfach angehört, weil wir das für ganz, ganz wichtig halten, dass wir uns genau anschauen, was jemand, dem so viel Sendezeit jetzt gegeben wird wie Gil Ofarim, was der so für Techniken und Taktiken an den Tag legt, um Menschen irgendwie von etwas zu überzeugen, was vielleicht totaler Humbug ist.
Ja.
Ich übergebe das Wort an dich.
Super, vielen Dank. Also erstmal möchte ich sagen, dass ja das, was ich so rausgearbeitet habe, meine subjektive und auch meine subjektive fachliche Wahrnehmung ist und dass ich grundsätzlich allen Menschen alles Gute wünsche und dass ich nicht ein Feuerwerk zünden würde, wenn Gil Ofarim sein Leben lang unglücklich wäre und vielleicht seine Kinder und seine Familie nicht mehr ernähren könnte oder sowas. Das will ich alles gar nicht, aber trotzdem fällt es mir doch sehr schwer, nach dem, was ich mir da anhören musste, zu glauben, dass ich da ernsthafte Reue spüren konnte. Wir fangen damit an, dass diese Dokumentation, die Akte Ofarim heißt.
Ja.
hinter dem Titel steckt ein Interview, was Frauke Ludowig meiner Meinung nach sehr klar, sehr deutlich, sehr gut gemacht hat. Und sehr offen auch. Aber es ist ja nicht die Akte Ofarim. Also die Akte Ofarim wäre es, oder die Akte Gil Ofarim wäre es, könnte man denken, wenn das Wort Akte nicht so hart bewertet werden würde, wenn man guckt, das wurde angerissen nur kurzzeitig, was ist mit diesem Menschen passiert im Teenie-Alter, wie ist er rumgereicht worden, ne? Konnte er das abschätzen, die Fragestellung der hochgeliebte und hochgelobte Vater, ne? Hat der auf Kindeswohl geachtet, also dann wäre es die Akte Ofarim, würde ich denken, oder Gil Ofarim oder so, oder das Leben von Gil Ofarim bis heute oder so. So ist es einfach nur ein Interview, das meiner Empfindung nach Gil die Möglichkeit, nochmals die Möglichkeit geboten hätte, die Empfindung in der Gesellschaft, also bei vielen Leuten der Gesellschaft, ihm gegenüber zu verändern und zu denken, okay, er hat wirklich auch einen Neustart verdient. Mhm. Diese Möglichkeit hat er meiner Meinung nach überhaupt gar nicht genutzt. Also meiner Meinung nach kam immer wieder so Andeutungen, dass oder so eine subjektive, selbstzerfließender Selbstmitleid-Tour, wo er immer wieder auch unterbringt, was er alles verloren hat. Und
hat er, wenn ich dich einmal so direkt fragen darf, hat er gesagt, es tut ihm leid? Und wenn ja, was? Das war ja immer wieder die große Frage, ne? Ist er geläutert? Sieht er sein eigenes
Problem? Nein. Also, Frauke hat sofort gesagt, alle erwarten eine Entschuldigung von dir. Ich will hier keine Entschuldigung. Ich möchte Fragen stellen quasi. Und es kann sein, dass er mal gesagt hat, aber nicht so, dass es mir aufgefallen ist, tut mir leid. Er hat zwar, wenn sie gesagt hat, der Hotelmitarbeiter hat alles verloren, hat er gesagt, ja, ich weiß, und der möchte auch neu anfangen. Ja, das ist auch sein gutes Recht, ne? Aber dieses, was man, ich glaube, wir sind ein Volk in Deutschland, das meine ich wirklich ernst. Wir mögen Heldenreisen, ne? Zum Tellerwäscher, zum Millionär, zu Skyline, von der Skyline zum Bordstein wieder zurück, ne? Er hätte bei uns ein leichtes, glaube ich, in der Gesellschaft, dass alle Leute sagen, ja, er hat auch eine zweite Chance verdient. Wenn er sich um Himmels Willen dahinsetzen würde und sagen würde, das war die größte Scheiße meines Lebens, was ich getan habe. Ja. Und ich habe gelogen und ich kann euch gar nicht sagen, warum ich gelogen habe, warum mein Ego so angefasst war.
Muss er ja auch nicht. Aber er müsste ja zumindest mal zugeben, so ist mein Empfinden, man müsste zumindest mal Kopf auf den Tisch machen und sagen, es war wirklich so. Ja. Es war so, ich war so sauer, ich habe mir das einfach ausgedacht, ich habe gelogen, jemanden ins Unglück gestürzt. Das war alles so, ich weiß nicht, was mit mir los war.
Genau, aber das
tut er
nicht.
Der muss sich mir gegenüber auch nicht erklären, sage ich mal, weil es kann auch sein, dass er es nicht weiß. Aber dieses nicht mal wirklich zugeben, dass es halt alles erstunken und erlogen war.
Ja, Eier zu haben. Das, was er immer suggeriert, dass er so dicke Eier hat und sich in das Interview setzt und sich allen Fragen stellt, das ist ja gar nicht so. Also, er versucht in diesem Interview auch ganz oft, das ist eine Taktik, Nähe herbeizuführen mit Frauke, wenn er zum Beispiel sagt, Frauke, du kennst das auch. Wenn wir auf Empfänge gehen, da wird dir ein Glas Champagner gereicht. Oder Frauke, ganz ehrlich, ich frage dich, wie siehst du es? Ne? Mhm. Und damit versucht er Nähe herbeizuführen, also eine Kumpelage quasi, so dass er vielleicht die Möglichkeit hat, dass sie ihn nicht so ganz so hart rannimmt und nicht ganz so oft nachfragt. Das ist eine Taktik, die versucht er grundsätzlich immer wieder, also mal eben ein bisschen näher herbeizuführen. Am Anfang fragt sie ihn, das ist die große Frage eigentlich, die auch hinterher laut ihrer Aussage unbeantwortet bleibt, denkt sie, wer ist Gil Ofarim? Und dann fängt er an und sagt, in erster Linie ist Gil Ofarim Vater und Papa, sagt er, glaube ich, oder Papa oder Vater. Mhm. Und das stimmt ja einfach nicht. Für ihn ist das vielleicht so, aber für uns ist das ja nicht so. Wir kennen Gil Ofarim nicht in erster Linie als Vater oder Papa. Und das ist meiner Empfindung nach auch wieder ein Versuch, Nähe mit Hörern oder Zuschauern herbeizuführen, ne? Dass Eltern sich das angucken und sagen, ja, es ist auch egal, was man ist. In erster Linie ist man Papa oder Mama. Ja. Ne? Und damit wieder so ein bisschen weichspült und ein bisschen emotional wird mit den Leuten. Das heißt, der hat schon gute Taktiken drauf, wie der Versöhnlichkeit herstellt. Ne? Mhm. Und wir kennen ihn, also ich kenne ihn als Teenie-Star, dann ganz lange gar nicht, dann von Let's Dance und dann als Künstler danach. Aber es ist nicht so, dass, und das glaube ich bei vielen nicht so, dass wenn man an Gil Oferim denkt, dass man denkt, das ist als in erster Linie ein Vater, ein Papa.
Nee.
Das ist also auch irgendwie eine Taktik. Und was auch meiner Empfindung nach sich durch das ganze Interview zieht, ist also im Dschungel hat man ihm gesagt, sag doch nicht immer, dass es eine Verschwiegenheitsverpflichtung gibt. Ja. Sag doch einfach, du willst nicht darüber sprechen. Das würde man, dann würde man es gar nicht so auf die Goldwaage legen. Seitdem sagt er immer, ich will nicht darüber sprechen. Also seitdem benutzt er das ständig. Eine Taktik ist auch zum Beispiel auf Fragen, die ein Plus für Image und Vergebung beinhalten könnten, auch auf sehr private Fragen zu antworten.
Okay.
Wenn sie aber die Gefahr mit sich bringen, dass es ein Minus für Image gibt, dann kramt er wieder raus das, was er am Anfang gesagt hat. Ein Mensch, der nie über sein Privatleben spricht. Und dann sagt er auch wieder, auch das möchte ich privat halten. Also am Anfang sagt er einmal, Gil Oferim ist ein Mensch, der nie über sein Privatleben spricht. Das ganze Interview ist fast voll von Privatleben.
Ja.
Und wenn dann aber eine Frage kommt, die auch Privatleben ist, die aber gefährlich werden könnte oder die nicht zuträglich ist, dann sagt er, ich spreche nicht über mein Privatleben. Also er spricht über Alkoholsucht, wie er da rausgekommen ist, wie er in der Tagesklinik war, welche Therapiepunkte er in der Tagesklinik hatte, wie seine Kinder reagiert haben, als sie in der schwierigen Zeit auf allen, er nennt es Käseblättern, seinen Namen gesehen haben, was er zu denen gesagt hat. Er spricht darüber, dass seine Kinder den Fall in Leipzig gar nicht so mitbekommen haben, weil er gar nicht so besprochen wurde. Also er bespricht ja Privates. Ich weiß nicht, was es Privateres gibt als therapeutische Inhalte oder der Besuch einer Tagesklinik. Weißt du was?
Vor allem, er sagt, wie er und seine Kinder darunter gelitten haben. Glaube ich ihm.
Ja.
Er hat ja auch darunter gelitten. Glaube ich ihm alles.
Ja.
Aber er erwartet ernsthaft von uns, dass wir nicht gleichzeitig darüber sprechen, dass er die einzige Ursache dafür gesetzt hat, hinterher selber zu leiden und gleichzeitig ganz viele andere auch.
Ja, genau.
Das ist das Einzige. Und da verstehe ich nicht, wie gute Moderatorinnen wie Frauke, wie Sonja da nicht durchdringen. Das ist doch genau der eine Satz, oder? Gil, du erzählst, wie du und deine Kinder sie darunter gelitten haben.
Frauke hat es super gemacht und sie hat ihn nicht... Also sie, ich weiß nicht, also ob es durchgedrungen wird, das sein, aber sie haben ihn nicht dazu gekriegt, zu sagen, das ist so gewesen und es tut mir wirklich, also wie wieder bei dieser Entscheidung. Aber es ist ja immer so, du machst den Fernseher aus und denkst, ich weiß es nicht. Also ich weiß es schon, ne? Aber wie kann das?
Aber wie kann man ihm das durchgehen lassen? Das ist nämlich ja das genau das Problem. Und das müssen wir immer wieder klarstellen. Es ist ganz klar so, wie der Mitarbeiter, Herr Willi, alles gesagt und geschildert hat. Ne?
Ja.
Und es gibt wirklich keinen Zweifel, wenn man sich die juristischen Hintergründe anguckt. Das haben wir alles gemacht und es wurden, glaube ich, auch von 1000 anderen Leuten besprochen. Da wollen wir jetzt nicht jeden nochmal irgendwie durchjagen. Aber es ist ja absolut klar. Und wenn er sich gar nicht äußern würde zu gar nichts, dann ist mir klar, warum er nicht durchdringt.
Mhm.
Wenn er sich aber zu der Hälfte äußert, nämlich wie es für ihn war, wie schlimm, dann verstehe ich nicht, wie ausgebildete Journalisten und Journalistinnen das nicht schaffen, in dem Moment den nicht mehr von der Angel zu lassen.
Richtig.
Oder sonst zu sagen, weißt du, Gil, dann musst du vielleicht gehen, weil dieses Interview ist dann nichts für dich.
Genau.
Warum kriegt er die ganze Plattform?
Das ist ja eine Frage. Also ich glaube, dass Frauke Ludowig mit diesem Interview ja auch nicht zufrieden sein kann. Ne?
Ja.
Es ist so viel in diesem Interview, wo ich wirklich... daran zweifle, also an der, dass vielleicht hat Frau Ludewig auch gedacht, ich frage gar nicht mehr nach, ne? Mhm. Es bringt nichts. Und wo ich auch daran zweifle, wie kann der ernsthaft so antworten? Also eine ganz prägnante Stelle ist, Frau Ludewig fragt ihn, warum sollten wir dir eine zweite Chance geben? Und wie ist Gil Offerim wirklich und so, das alles. Und an einer Stelle sagt er, das müssen andere entscheiden. Ne? Mhm. Und dann denke ich so, warum müssen das andere entscheiden? Ne? Und sie hakt auch nach und sagt, sag doch mal warum. Ne? Und er sagt, das findet er schwierig. Er möchte lieber anhand von Taten bewertet werden.
Ja, das finde ich aber auch schwierig bei ihm.
Also
da hätte ich, glaube ich, auch nochmal nachgefragt, an welchen Taten ich ihn denn da so bewerten soll, weil seine Tat, die mir sehr wohl bekannt ist, nämlich im West End in Leipzig, spricht jetzt nicht gerade für ihn.
Es ist unfassbar. Ich habe mich gefragt, möchte der wirklich, dass die Menschen, die dieses Interview sehen und vielleicht sich danach eine Meinung bilden möchten, dass sie ihn anhand von Taten bewerten? Was ist denn das? Wer hat ihm denn, also Entschuldigung, aber wer hat ihm denn da ins Hirn geschissen, so etwas zu sagen? Also das ist, ich gehe davon aus, dass er einen Neustart will. Ich gehe davon aus, dass er das Wohlwollen der Gesellschaft haben möchte. Ich hoffe, dass er weiß, was er da angerichtet hat. Ja, dann sage ich doch nicht, dass ich lieber an Taten.
Nein.
Gemessen werden möchte. Also das ist eine Frage, möchte er wirklich, dass wir uns ihn anhand von seinen Taten bewerten? Ich meine, die Tat Dschungel können wir schlecht bewerten, weil da hat er ja nichts gesagt. Also hat er nichts gemacht.
Ja und gut, du könntest jetzt sein Verhalten da bewerten. Also das machen ja einige, ne? Dass man sagt, ja, er war immer so höflich und dann war er so freundlich zu den Leuten, hat er auch Wasser geholt und dann war er in der Dschungelprüfung auch ganz freundlich zu den Tieren und dann so, vielleicht meint er das ja auch.
Ja, das ist sehr interessant. Da muss ich einmal in meine Unterlagen gucken. Ich kann das aber, glaube ich, auch aus dem Kopf. Er hat ja gesagt, dass er in der Tagesklinik war, in der Therapie war. Und der Dschungel, die beste Möglichkeit war, er lernt es auszuprobieren.
Ja, okay. Also, ja.
Ja. Gut, das hat er gesagt. Dann wird er wieder sehr privat und erzählt, was er in der Therapie gelernt hat. Also für jemand, der nicht über seinen
Kopf in einen Topf mit Schlangen stecken.
Tatsächlich.
Haben sie geübt in der Therapie.
Ja, tatsächlich. Ja,
das ist eine gute Vorbereitung.
Tatsächlich hat er dazu gesagt, man kann sagen, wie schrecklich und nein, ich kann das nicht oder einfach 2 Minuten denken, nach 2 Minuten ist es vorbei. Da habe ich auch dann so gedacht.
Denkt man das, wenn man Känguruhoden isst?
Weiß ich nicht, vielleicht hat er aber auch an anderen Stellen in seinem Leben schon mal gedacht. Eben kurz durchatmen, das ist schon irgendwann wieder vorbei.
Ne, hätte er mal. So musst du es sagen.
Ja, aber jetzt im Nachgang.
Hätte er mal seine Wut ein bisschen weggeatmet,
ja.
Dann wäre das alles nicht so weit gekommen.
Es ist auf jeden Fall nicht schnell vorbei. Dann redet er über die inhaltlichen Dinge seiner Therapie, also jemand, der privat sich total geschlossen hält, wie er sagt, macht ja die Tore schon weit auf, wenn er sagt, meine Themen in der Therapie waren Konfrontation, wie gehe ich damit um, wie gehe ich mit Beleidigungen um und zählt das alles so auf. Ne? Und dann frage ich mich, wenn das ist, was er in der Therapie gelernt hat, dann müssen das ja auch die Herausforderungen, die Themen gewesen sein, mit denen er in die Therapie gegangen ist.
Ja.
So, und dann denke ich, das, was er da bearbeitet hat, Umgang mit schwierigen Situationen, Beleidigungen und sowas alles, den richtigen Umgang damit, könnte einen Zuhörenden oder Zuschauenden schon dazu bringen zu denken, dann ist diese kurze Videosequenz aus dem Hotel, wo er so richtig böse gestikuliert, ne, sein Verhalten, was er vorher vielleicht hatte, was er in der Therapie dann wirklich ändern musste. Und dann denke ich wieder, dann passt ja alles wieder zusammen. Mhm. Ne? Also es ist dafür, dass es alles nicht privat ist, nutzt er jede Möglichkeit, über sein Privates zu zeigen, was er alles gelernt hat und so.
Aber findest du nicht auch, dass er ein ganz großer Leugner ist?
Von absolut. Allem,
weil er ja immer noch sagt, mein großer Fehler war, das Video zu posten.
Das war, jetzt kommen wir nämlich zu dieser Sache. Der größte Fehler, war, das Video zu posten. Das sagt er so wortwörtlich.
Ja, und, er sagt, und leider, ich glaube ihm, dass er das genauso meint. Und das ist dramatisch genug.
Und er sagt nicht, dass der größte Fehler war, dass ich gelogen habe, sondern dass er das Video gepostet hat. Und es wird in meiner Empfindung noch abstruser. Ich setze dem Ganzen jetzt die absolute Krone auf. In diesem ganzen Kontext sagt er, aber das so sinngemäß, das ist die Gesellschaft, das ist unsere Zeit. Hate-Kommentare und Internet-Mobbing nehmen immer mehr zu. Das ist leider so, das ist ganz furchtbar. Dann lehnt er sich zurück und sagt, ich kann es nicht ändern. Also da fehlten mir wirklich die Worte. Und ich habe, als ich das wirklich gestern durchgearbeitet habe, auf Pause gedrückt und habe gedacht, ich muss eine rauchen gehen. Mhm. Weil ich das, finde ich, ist das Abstruseste in diesem ganzen Interview. Das ganze Interview dreht sich um Internetmobbing, einem der größten Fälle, die wir, ich sag's, hab's glaube ich an anderen Stellen schon gesagt, international in letzter Zeit hatten.
Ja.
Und er setzt sich in das Interview und sagt, dass das ganz schlimm ist in unserer Gesellschaft, wo er sicherlich recht mit hat, ne? Und sagt dann selbstherrlich, ich kann es nicht ändern.
Das ist wirklich furchtbar.
Das ist das wirklich furchtbar. Das
schlägt dem Fass den Boden
absolut
aus.
Absolut. Und
ich weiß auch gar nicht, wie man das jetzt noch eingedämmt kriegt. Ich finde es gut, dass wir heute was dazu sagen, weil ich finde, jeder muss was dazu sagen. Das hilft halt nicht, das einfach so stehen zu lassen, weil es gab ja anscheinend schon ein paar Luftballons, die den da zum Dschungelkönig gewählt haben. Also es ist mir vollkommen schleierhaft, ernsthaft, wie man das machen konnte. Jemand, der geläutert ist, das ist was anderes für mich. Hier ist es einfach nicht richtig und ist vor allem nicht richtig, dass man jetzt irgendwie sagt, toll, dass er eine Gage bekommen hat, jetzt kann er endlich das Schmerzensgeld auch mal zahlen an den, den er geschädigt hat vor 3 Jahren.
Richtig.
Also weil er das hat er ja bisher auch nicht gemacht.
Nein, er hat ja gesagt dann, er hat noch ganz deutlich, also nachdem dann er sagte, er dachte auch, er dürfte nicht über die Höhe der Entschädigung sprechen, jetzt ist es raus, darum würde er es sagen, hat dann noch gesagt, bis wann die Frist läuft. Ich glaube, bis Ende des Jahres. Das heißt, er suggeriert, ich bin ja schnell.
Ja.
Also, das ist ja auch geil. Und was ich hier auch noch aufgeschrieben habe, ne? Frau gefragt, bist du am Tag danach aufgewacht und hast gesagt, oh mein Gott, was bin ich für ein Idiot?
Mhm.
Und er sagt quasi, bei mir war das anders. Man hätte das auch anders regeln können.
Ja, ist das nicht verrückt? Aber jetzt, guck mal, diese Video-Hochladegeschichte, das weißt du, wir wissen es, mittlerweile ist auch in einigen Interviews, wurde es auch schon mal gesagt, als er dieses schusselige Video posten wollte über die Lüge, die er erzählen wollte, war Instagram nicht verfügbar.
Ja,
also
ja.
Das Leben gab ihm eine zweite Chance.
Hat ihm einen Wink
mit dem Zaunfall, also Dollar ging es
Zaun.
Nicht. Genau. Also dann hat er in einem anderen Hotel sich ausgeruht von dem ganzen Drama, was er erlebt hatte. Mhm. Und er wachte nicht auf und dachte, was bin ich für ein Idiot, sondern er dachte, ich muss noch das Video von gestern posten.
Ja.
So, also ich meine, wie bescheppert kann man denn sein?
Ja.
Und da muss ich ja sagen, Ariel hat recht, das Gil steht sowas von für gelogen.
Ja. Und es ist ja, also es kommt, man kommt an ganz viele solche Dinge. Und was ich auch noch interessant fand, er sagt, ist auch so geil, irgendwie so auch sinngemäß. Schau mal, Frauke.
Das ist schon furchtbar.
Ja, ich glaube, dass ich habe nur die Haltung von ihm danach gemacht. Ich weiß nicht, ob er wirklich Schau mal, Frauke gesagt hat, aber mit dieser Haltung. Und er könnte sich jetzt hinsetzen und sagen, es ist alles so schrecklich, ja. Oder er könnte einen Neuanfang starten. Und dann erzählt er von einer Schematherapie, die er gemacht hat, und benennt radikale Akzeptanz. Es gibt in der Schematherapie ein Wort, das nennt sich radikale Akzeptanz.
Ein Wort,
das nennt sich
Hat er nochmal durchgezählt, radikale Akzeptanz, insgesamt.
Ein Wort.
Lerum larum, zwei im Sinn, ein Wort.
Genau.
Ja.
Und
er schreibt es vielleicht einfach zusammen. Radikale Akzeptanz.
Die und erklärt dann auch, dass man dann Dinge einfach so annimmt. Ne? Aber, also, jetzt kenne ich mich ja ein bisschen aus, ein ganz wenig. Radikale Akzeptanz beinhaltet aber das vollkommene Annehmen der Realität.
Ja.
Also, radikale Akzeptanz ist eigentlich wirklich eine tolle Sache, weil du die Dinge einfach so annimmst, wie sie sind. Es ist so gewesen, ich kann nicht nach vorne, ich kann nicht nach hinten, ich kann nicht nach rechts oder nach links, es ist so gewesen. Und das tut er ja, also zumindest in meiner Empfindung, gar nicht, die Realität so anzunehmen, wie sie ist. Zumindest lässt er uns nicht daran teilhaben. Nee. Ja. Und wenn er die Realität so annehmen würde, wie sie war, dann folgt die radikale Akzeptanz. Und dann würde es ihm auch helfen. Also schwierig, schwierig.
Ja, absolut. Ich befürchte, dass er wirklich in sich so eine Welt gebaut hat, dass dieser Tag für ihn wirklich anders abgelaufen ist als für alle anderen und auch für die Videokameras.
Mhm,
ich befürchte, und das ist das einzig Positive, was ich sagen kann über ihn und die Story, die er da macht, befürchte, dass es ihm so schlecht geht, dass er wirklich glaubt, es war vielleicht anders. Das ist das einzig Positive, was mir einfällt, was ich ihm in ganz großen Anführungszeichen zugute halte, dass ich wirklich denke, er belügt sich selber so doll, dass er, glaube ich, immer noch denken will, es war so gewesen.
Okay, aber dazu möchte ich dir noch eine Aussage von ihm mit auf den Weg geben in deine Überlegung. Er sagt, ich kann es nicht, radikale Akzeptanz.
Ja.
Ich kann es nicht ändern. Und jetzt folgt ja im Normalfall der Satz oder der Zusatz, ich kann es nur versuchen, beim nächsten Mal besser zu machen. Er sagt aber, ich kann es nicht ändern, ich kann nur neu anfangen.
Ja, aber in seiner Welt ist ihm Unrecht getan worden.
Ja.
Ja, ja, also deswegen sage ich es so, dass ich so denke, dass es so. Ja, aber ich weiß auch nicht, was man einem Lügner mehr zeigen muss als das Video dessen, was er vorgibt, was passiert sein soll, aber es passierte nicht.
Ich habe mich die ganze Zeit in diesem Interview, habe ich gedacht, also es gibt nur zwei Möglichkeiten, dass dieses Interview so gerade vor mir abläuft. Entweder es ist vor dem Vorfall aufgenommen worden. oder,
ganz alt.
Ja. Oder es hat den Vorfall nie gegeben. Da sitzt jemand und redet darüber, dass Worte nicht ausreichen, man muss an Taten bemessen, ne? Also
ja.
Auch ihn, da sitzt jemand, der plädiert gegen Internethetze und Internetmobbing. Wie abstrus soll es sein?
Ja, es ist super abstrus, es ist wirklich, wirklich schräg. Ich glaube, also für mich kann er gerne seine Karriere weitermachen, neu beginnen, das ist mir wirklich ganz egal. Ne? Ich habe nichts, was ich gegen ihn austragen muss. Mir ist wichtig, dass, wenn ich höre, dass ein Geschädigter wie Herr W. aus der Stille, in der er immer geblieben ist, hervorkommt, weil er sagt, so langsam sorge ich mich, dass doch die öffentliche Wahrnehmung sich nochmal ändert und quasi befürchten muss, dass Menschen jetzt plötzlich Gil Ofarim glauben und ernsthaft wieder denken, er könnte ihn in irgendeiner Form antisemitisch behandelt haben oder betitelt haben, dann ist mir wichtig, was zu sagen, und zwar in Richtung Herrn W. Ich glaube dir.
Auf jeden Fall.
Und das steht für mich außer Frage.
Absolut. Also für mich ist die Fragestellung, dass für mich ist Herr W. sowas von unantastbar.
Ja.
Ne? Also da gibt es für mich überhaupt kein, das ist, für mich ist das fast gar nicht, und das meine ich nicht so, wie sich vielleicht anhört. Für mich ist der überhaupt kein Thema. Ne? Für mich ist klar, der ist ein Thema, weil dem muss geholfen werden, auch jetzt und heute noch. Ne?
Ja.
Das muss immer wieder dran erinnert werden, was dem passiert ist. Ne? Der spielt aber in diesem ganzen Kontext für mich gar keine Rolle mehr, weil der schon genug Opfer ist. Ne? Wenn ich mich mit diesen Dingen beschäftige, dann beschäftige ich mich mit Gil und seinen Aussagen, und die lassen mich fassungslos zurück, und ich kann überhaupt gar nicht, also ich kann es nicht verstehen, wie solche Aussagen aus seinem Mund kommen, wie man ihm das durchgehen lässt und warum keiner nachfragt. Ne? Mhm. Und das Interview endet, also ich habe jetzt den ganzen Teil weggelassen, wir hätten so viele Punkte, wo wir ansetzen könnten. Das Interview endet mit einem Gil, der während er aufzählt, was er alles verloren hat, sagt, dass er aber jetzt nicht so selbstbemitleidend werden möchte, während er aufzählt, was er alles verloren hat, und dass er einfach nur von vorne anfangen will. Und dann sagt er, und das darf ich habe das Recht dazu. Dann lehnt er seinen Ellenbogen aufs Sofa und guckt Frauke Ludowig an und sagt, was sagst du denn dazu, Frauke? Und dann mit dieser Tonnage, darf ich neu anfangen? Was ist deine Meinung? Und fast schon bedrohlich will ich nicht sagen, aber fast schon, sehr deutlich, als wenn so ein Chef kommt und sagt, wenn das nicht fertig ist, davor gehst du nicht nach Hause. Mhm. Ne? Es gibt noch so eine Szene, da sagt Frauke Ludowig, wie sieht's finanziell bei dir aus? Und er sagt, das muss ich jetzt hier besprechen. Und da sagt sie, wie, das willst du hier besprechen? Er sagt, nee, das ist eine Frage, muss ich das jetzt hier besprechen? Und dann sagt sie, nee, musst du nicht. Und dann sagt er, also der Blick, dieser freundliche und demütige Blick, den er die ganze Zeit hat, der ist für eine kurze Sequenz weg. Es blitzt etwas sehr, in meiner Empfindung, Giftiges auf. Und er lehnt sich ganz laissez-faire über seinen Sessel wieder und sagt, wie sieht's denn bei dir aus, Frauke? Und sie lässt sich aber nicht einschüchtern und sagt, geht so, ich kann mich nicht beschweren eigentlich. Ne? Ja. Und dann sagt er, ja, das freut mich für dich. Bei mir ist es, ich glaube, ich kriege jetzt Geld überwiesen. Und das Interview endet quasi damit, dass Frauke Ludowig mit der Eingangsfrage, wer ist Gil Offerim wirklich, gestartet ist, das sagt sie auch nochmal. Und hinterher sagt, so richtig ist sie nicht dahinter gekommen. Und sie glaubt auch, vielleicht weiß er es selbst nicht.
Ja, das kann gut sein, dass es so ist. Auf jeden Fall nochmal einen interessanten Punkt, finde ich, den du jetzt zuletzt reingebracht hast mit der Art, die immer wirkt, als sei ein ganz großer Schauspieler, der dann für einen Moment seine Fassung verliert und man sieht so plötzlich eine Mimik, die man vorher nicht gesehen hatte. Und dann und wann wirkt er auch wie jemand, der seinen Text vergessen hatte,
ja,
auf gewisse Fragen.
Ja.
Und wir haben das auch im Dschungel gesehen, finde ich, und zwar bei der Mäusele-Stelle. Och, die Mäusele
ja,
geht.
Ja. Ja.
Als er da Ariel angegangen ist, was in den Kommentarspalten übrigens auch gefeiert wurde, ne? Ja, geht auch nicht, dass so ein Mäusel hier den Gil angeht und so. Für mich auch unverständlich. Ich fand das sehr korrekt von ihr, dass sie darauf reagiert auf, warum redest du jetzt so mit mir?
Absolut.
Also das war ja inhaltlich gar nicht auf derselben Welle. Und da ist ihm auch kurz sein Büßergesicht ist ihm abhanden gekommen.
Ja.
Und da wirkte er gar nicht mehr freundlich und Yogi-mäßig, wie er die ganze Zeit sich da durchgeatmet hat.
Ja, diese Tonnage, ne? Mhm. Also manche sagen dieses Demütige, ich finde manchmal schon dieses Selbstherrliche, ne?
Ja, da ist nichts Namaste bei dem. Das muss man einfach mal ganz klar so sagen. Und von mir aus können das Leute glauben. Die sollen ihn gerne auch mal ein bisschen näher kennenlernen, dann können wir uns da nochmal drüber unterhalten. Ja. Es haben sich ja auch ein paar Leute geäußert, die ihn näher kennen. Wie gesagt, es ist mir letztendlich egal, ich weiß, auf welcher Seite ich da stehe. Ja. Ich finde es gut, dass wir jetzt was dazu gesagt haben. Ich hoffe, dass wir nächstes Mal wieder ein bisschen was, ein bunteres, schöneres Thema uns vornehmen können. Aber ich denke mal, dass wir auch über das Nachspiel, was heute Abend sein wird und was wir sicherlich beide gucken werden, werden wir auch nochmal sprechen. Und ich bin gespannt, ob nach all dem, was passiert ist, jetzt doch nochmal ein Umschwung kommt. Weil ja auch eine Ariel, die immer gesagt hat, ich kam da gar nicht mehr gegen an, irgendwann, gegen alle, die ja meinten, ich wäre jetzt auf der falschen Seite. Und sie war ja eigentlich so die Letzte, die das Ärmchen hochgehalten hat, mit einer Art, die auch fragwürdig ist, so, ne?
Ja.
Will ich gar nicht beschönigen, aber die Einzige, die eben inhaltlich daran geblieben ist, zu sagen, ja, aber ich will das jetzt wissen, ich bleib da jetzt dran. Die anderen haben sich ein bisschen einlullen lassen von ihm und seiner Art. Und ich bin gespannt, wie die Dynamik jetzt sein wird. Weil jetzt haben ja viele die Außenberichterstattung wahrgenommen. Jetzt haben viele auch gemerkt, okay, die großen Zeitungen, die großen Streamer, die großen Influencer, die sind gar nicht so, dass die alle denken, nee, stimmt, ist alles cool, der hat drei Kakerlaken gestreichelt, jetzt kriegt er auch eine zweite Chance, der hat auch verdient, weil verdient hat er nämlich nichts.
Nee, und es steht ja auch dieses ganze RTL-Ding sehr in der Kritik, ne? Warum da nie was gesagt wurde. Mir ist einfach wichtig, und da kommen wir zu dem Eingangspunkt wieder zurück, dieses Interview war voll von Taktiken, war voll von ausweichenden Antworten, die Frauke sehr gut wieder eingefangen hat, von also Misskommunikation, von unreflektiert sein. Es ist eigentlich nur siffiges Dahergelaber gewesen, fand ich, ne? Und diese Strategien, die man ihm da an die Hand gegeben hat, nehme ich an, ne? Die sind für jemand, der sich ein bisschen damit auskennt, sehr, sehr auffällig und total abstrus, finde ich, diese mehreren Dinge, wo er sich ausspricht gegen meinetwegen Internetmobbing oder so, was er betrieben hat. Das ist für mich alles nicht ehrlich gewesen. Das ist für mich, ich kann auch das nicht ernst nehmen. Ich spreche nicht über mein Privates und dann spreche ich die ganze Zeit über mein Privates. Aber wenn es mir zu nahe kommt, weil es nicht ein gutes Outcome hat, dann spreche ich nicht darüber. Ne? Also dieses Interview war sicherlich für Frauke Ludowig auch eine Farce.
Ja. Wer es trotzdem sehen will, weil er es vielleicht noch nicht gesehen hat, also man findet es nach wie vor auf RTL Plus unter die Akte Oferim.
Ja.
Wer sonst ein bisschen was Sinnvolles dazu hören will, kann sich das Interview oder den Podcast zwischen Anne Hänig angucken mit Micky Beisenherz. Mhm. Anne Hänig ist ja Journalistin gewesen, die ganze Zeit kritisch auf die Berichterstattung geschaut hatte am Anfang und auch immer gesagt hat, na, man muss ja nicht sofort alles glauben, sondern wir müssen es gescheit recherchieren und dann kann es A oder B sein, aber wir wissen es gerade nicht. Und das hat sie bis zum Schluss durchgezogen und ist jetzt ungewollt zur Gil Oferim Fallexpertin geworden und war in Apokalypse und Filtercafé, dem Podcast von Micky Beisenherz, was deswegen interessant ist, weil er Schreiberling ist fürs Dschungelcamp.
Genau.
Oder auch eine interessante Konstellation, muss man wissen, wo man die beiden Personen einordnen will, aber ist Mimi Fiedler bei Saniel.
Ja.
Saniel hat sich ja auch immer sehr für Herrn W. ausgesprochen, macht jetzt, glaube ich, mittlerweile auch eine Spendenaktion und ist da in Kontakt. Und Mimi Fiedler kennt Gil privat und hat auch in der Stunde danach mal relativ abgehackt, ist sie zu Wort gekommen, aber wurde dann auch ein bisschen abgewürgt.
Ein bisschen,
Und die hat sich nochmal ausgiebig mit dem Saniel unterhalten. Findet man, also den Podcast findet ihr auf allen gängigen Plattformen und das Interview oder das Gespräch zwischen Mimi Fiedler und Saniel auf YouTube. So, das sind so, wenn ihr also bis jetzt gleich zum Nachspiel noch Zeit habt, dann könnt ihr das alles nochmal platt machen.
Ja.
So, haben wir es erstmal, ne?
Haben wir es.
Dann gehen wir jetzt Nachspiel gucken.
Auf geht's.
Alles klar, ciao. Ciao.